Quantenradar, ein Technologie-Podcast des Instituts für Innovation und Technik.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Quantenradar-Podcasts. Mein Name ist Benedikt Wenzel.
Und gegenüber am Mikrofon begrüßt euch Christoph Greschig. Schön, dass ihr zu unserer ersten Folge eingeschaltet habt. In unserem neuen Podcast werden Benedikt und ich uns spezifisch dem Thema der Quantentechnologien widmen.
Genau, Quantentechnologien, Stichwort. Also es geht im Grunde um Technologien, für die die Menschen das merkwürdige Verhalten kleinster Teilchen ausnutzen, also die sogenannte Quantenmechanik. Und in den kommenden Folgen wird unser Plan sein, über die verschiedensten Aspekte von Quantentechnologien zu reden. Also das heißt von aktuellen Entwicklungen aus dem Bereich der Grundlagenforschung über Anwendungen in der Industrie, aber auch was politische und gesellschaftliche Aspekte anbelangt. Und das werden wir nicht nur zu zweit machen, sondern auch regelmäßig mit verschiedenen Interviewgästen.
Genau, also das Sendungskonzept sieht im Prinzip so aus, dass wir immer im ersten Teil unserer monatlichen Sendung einen Überblick über spannendste Neuigkeiten zum Thema Quantentechnologien geben werden. Und dann im zweiten Teil jeder Folge wird es ein Interview mit einem Experten geben zu einem ganz bestimmten ausgewählten Thema der Sendung.
Die Frage ist, Christoph, heute haben wir noch keinen Gast. Insofern, mit was beginnen wir eigentlich unsere erste Folge?
Genau, also heute in unserer ersten Folge wollen wir euch mal einen kleinen Überblick geben über das Thema Quantentechnologien. Und insbesondere wollen wir uns natürlich auch jetzt erstmal vorstellen. Fangen wir einfach mal an. Benedikt, erzähl doch mal was zu deinem Hintergrund.
Ja, kurz gesagt, ich bin vom fachlichen Hintergrund Physiker, habe vor mittlerweile 2 Jahren meinen Masterabschluss an der TU Berlin gemacht in theoretischer Quantenoptik. Also habe mich in meiner Masterarbeit mathematisch und mit Hilfe des Computers mit Lichtquanten in bestimmten Resonatoren auseinandergesetzt und sozusagen in Modellen berechnet, wie die sich unter bestimmten Bedingungen verhalten. Und etwas weniger abstrakt vielleicht noch zu nennen, meine Tätigkeit als Werkstudent in der Patentabteilung der Siemens AG, wo ich einige Jahre lang gearbeitet habe und diverse Erfindungsmeldungen aus dem Konzern über meinen Tisch gingen. Das war ganz praktisch zu Gasturbinen und Umspannwerken.
Ja. Das waren noch keine Quantentechnologien, die du da über deinem Tisch laufen hattest.
Genau, also in den Erfindungsmeldungen war noch nicht wirklich was von Quantentechnologien zu lesen.
Alles ganz klassisch.
Alles noch ganz klassisch, wobei mittlerweile Siemens da auch verstärkt sich mit dem Thema auseinandersetzt. Da werden wir sicherlich an anderer Stelle nochmal zukommen. Mhm. Aber ja, eigentlich so wirklich mit Quantentechnologien im technischen Sinne und weniger von der Grundlagenforschung her bin ich über meinen ersten Arbeitgeber nach dem Studium in Berührung gekommen. Also ich habe angefangen als Innovationsmanager beim Deutschen Institut für Normung und habe mich da halt schwerpunktmäßig mit der Standardisierung von Quantentechnologien beschäftigen dürfen. Und in dem Rahmen war ich zum Beispiel Secretary bei den europäischen Normungs- und Standardisierungsorganisationen CERN und CENLEC. Da gibt es eine Fokusgruppe für Quantentechnologien, die zurzeit eine Normungsroadmap erarbeitet in einem Gremium, die dann auch später der Europäischen Kommission vorgelegt werden soll und wo im Grunde Entscheidungsträgern schon mal durch Experten in Europa für Quantentechnologien vornormative Lücken aufgezeigt werden sollen. Thema Standardisierung wird sicherlich nochmal in einer der späteren Folgen bei uns auch ein dediziertes Thema sein. Aber ja, vielleicht erstmal zu dir, Christoph. Wie ist dein Hintergrund? Wo kommst du her fachlich?
Ja, da sind wir uns eigentlich sehr nah. Ich habe auch Physik studiert und dann tatsächlich im Anschluss promoviert auf dem Gebiet der Quantenmechanik. Und Thema meiner Promotion waren ultrakalte Quantengase und Schwerelosigkeit. Da haben wir im Prinzip Experimente am Fallturm in Bremen gemacht mit einer ziemlich aufwendigen Apparatur und das Ganze unter Schwerelosigkeit, wollten das Einsteinsche Äquivalenzprinzip da testen oder eine Apparatur aufbauen, mit der das dann möglich sein sollte. Und anschließend habe ich noch ein Jahr Postdoc gemacht und habe da in einem Verbund verschiedener deutscher Forschungsinstitute und der NASA an der Entwicklung von einem Quantenexperiment für die internationale Weltraumstation mitgearbeitet.
Also bist du ein
Genau.
reiner Grundlagenforscher, kann man das so sagen?
Ja, nicht ganz. Also das während der Forschungstätigkeit auf jeden Fall. Das war natürlich sehr grundlagenlastig, aber trotzdem auch viel Laborarbeit dabei. Also wirklich an Apparaturen rumgeschraubt und an Laser justiert und genau. Und dann habe ich im Prinzip die Universität hinter mir gelassen und bin dann zu Berliner Glas gegangen. Die sitzen hier in Berlin und firmieren mittlerweile unter dem Namen ASML, wurden aufgekauft von dieser Firma. Und die hatten damals im Prinzip ein kleines Entwicklungsbüro, wo Optiksysteme für satellitengestützte Laserkommunikation und Erdbeobachtung entwickelt wurde. Und genau, da war ich im Prinzip Systems Engineer. Und ja, das war so mein Einblick in die Wirtschaft. Und letztendlich sind wir jetzt beide hier als Berater am Institut für Innovation und Technik gelandet, für Quantentechnologien.
Institut für Innovation und Technik. Uns ist das natürlich mittlerweile geläufig, aber vielleicht sollten wir dann nochmal unseren Zuhörern kurz aufschlüsseln, was es mit diesem Institut für Innovation und Technik eigentlich auf sich hat,
Genau.
was die so machen, was wir so machen.
Genau, es ist ein ganz spannendes Institut hier in Berlin, die im Prinzip verschiedenste wissenschaftlich basierte Dienstleistungen anbieten und im Prinzip Beiträge liefern zu Analysen, Prognose, Bewertung oder Förderung und Kommunikation technologischer, aber auch nicht technologischer Innovationen. Das ist im Prinzip so das Feld, auf dem sich das alles abspielt.
Also letztlich haben wir Experten und Expertinnen für verschiedenste Technologien. Das reicht von dem Gebiet der Elektromobilität, bis hin, zur künstlichen Intelligenz. Ja, und wo sind wir lokalisiert? Wir sind, oder das IIT ist am Steinplatz in Berlin lokalisiert, direkt tatsächlich gegenüber vom Physikgebäude der TU Berlin.
Genau, Physik, ganz gutes Stichwort. Da sind wir jetzt nämlich genau beim Kernthema des Quantenradars. Das sind nämlich Quantentechnologien. Und letztendlich dreht sich dann viel um die Quantenrevolution, von der jetzt ganz viel die Rede ist in den Medien. Und das soll jetzt so ein bisschen das zentrale Thema unseres Podcasts sein.
Das stimmt, das ist medial sehr präsent, wobei man sagen muss, dass es eine Quantenrevolution und den Begriff eigentlich auch schon mal gab. Also aus technischer Sicht kann man zum Beispiel die Entwicklung des Transistors hernehmen, 1947, der ja quasi als Schalter ein Grundbaustein für klassische Computer ist und mit denen Bits erzeugt werden können. Aber auch die Entwicklung des Lasers, der ja auf quantenmechanischen Prinzipien basiert und in den 1960er Jahren entwickelt wurde, ist ein Beispiel für die sogenannte erste Quantenrevolution. Dann gibt es viele weitere Errungenschaften durch die Nutzung von Quantenprinzipien, wie zum Beispiel Fernseher, speziell LED-Bildschirme oder GPS. Und bei dieser ersten Quantenrevolution haben diese technischen Geräte eigentlich ein physikalisches Prinzip, was ausgenutzt wird. Es werden viele Quantenteilchen kollektiv manipuliert. Beim Transistor ist es beispielsweise der Strom, also die Elektronen, die kollektiv geschaltet werden. Beim Laser sind es eben die Atome, die auf ein diskretes Energieniveau gebracht werden und die dann kollektiv in den Grundzustand relaxieren und dabei dann eben spezielle Lichtquanten aussenden. Und dabei wird vor allem die sogenannte Quantenhypothese benutzt, also die theoretische Grundlage für die erste Quantenrevolution, die wurde bereits Anfang 1900 gelegt durch Max Planck, der eben diese Quantenhypothese aufstellte, nach der halt Strahlung, also zum Beispiel Licht, mit Materie eben nicht beliebige Energiemengen austauschen kann, sondern eben nur ganz bestimmte oder diskrete Energiepakete, woher dann auch der Name des Quantums oder eine von Quanten herrührt. Und so ist es eben auch bei diesen technischen Umsetzungen, Transistor beispielsweise und Laser. Man hat eben diskrete Energieniveaus der Atome. Zum Beispiel beim Laser halt in Form der Atome im Gas, was angeregt wird, oder beim Transistor die Atome, die halt im Festkörper, im Kristall gebunden sind. Und dem gegenüber steht nun die sogenannte zweite Quantenrevolution, bei der es jetzt nun nicht mehr um die Kontrolle oder Manipulation vieler Quantenteilchen geht, sondern eben darum, ganz gezielt unter Abschirmung der Umgebung einzelne individuelle Quantenobjekte, wie beispielsweise halt Atome, Lichtquanten, Elektronen, ja, anzusteuern. Und dabei treten dann auch neue physikalische Effekte auf, die für eine neue Technologie eben genutzt werden können, wie Superposition, die sogenannte, oder Verschränkung. Und auf diese physikalischen Prinzipien werden wir nochmal später kurz eingehen.
Ja, also letztendlich sind alle Technologien dieser zweiten Quantenrevolution basierend auf dieser Kontrolle von isolierten Quantensystemen. Also das ist im Prinzip das, was wir euch mitgeben wollen. Und damit lassen sich jetzt ganz neue Anwendungen erschließen, insbesondere im Bereich der Kommunikation, der Metrologie oder auch des Computings.
Und ja, nochmal zurück zu dem Begriff der Revolution. Der ist natürlich relativ kritisch zu bewerten, weil Revolution klingt nach massivem Umbruch in kürzester Zeit. Und gerade jetzt bei der ersten Quantenrevolution hatten wir ja gerade anklingen lassen, 1900 circa gab es die theoretischen Grundlagen. Dann hat es nochmal ein halbes Jahrhundert gedauert, bis daraus dann tatsächlich ein Gerät wurde in Form des Transistors, was man halt benutzen kann. Also Revolution sollte man dann eher auf etwas längeren Zeitskalen sehen. Und ja, im Vergleich auch zur ersten Quantenrevolution, die Geräte der zweiten Quantenrevolution, die haben halt noch einen sehr geringen technologischen Reifegrad. Aber es gibt eben auch schon beachtliche experimentelle Realisierungen heutzutage. Und entsprechend auch Hoffnung, dass dann in nicht allzu ferner Zukunft die Quantentechnologien die Felder Sensing, Kommunikation und Computing bereichern können.
Genau, und zusammen mit diesen ganzen Hoffnungen, was diese neuen Technologien jetzt angeht, hat sich mittlerweile ein regelrechter Hype entwickelt, der medial sehr stark weiter verbreitet wird. Wir haben jetzt einfach mal ein paar Schlagzeilen für euch zusammengesammelt, um euch ein bisschen zu zeigen, was da so teilweise an Parolen rausgehauen wird. Also haben wir jetzt hier beispielsweise aus der Fast Company aus 2021. Da hatte sich der CEO von IBM folgendermaßen geäußert: Quantum Computing will take off like a rocket ship this decade.
Ja, das klingt schon ziemlich brachial. Ich kann mal noch einen raufgeben. 2017, schon ein paar Jahre her, im MIT Technology Review, der Titel Quantum Computing Paranoia Create a New Industry.
Ja, und die größte Weltuntergangsmeldung gab es dann im TechCrunch 2018. The Quantum Computing Apocalypse is imminent. Also man sieht, wo die Reise hingeht.
Quanten überall, ja. Also. Die Überschriften, die wir jetzt gerade hier zum Besten gegeben haben, nehmen sich alle halt das Thema Quantencomputing oder beziehen sich alle auf das Thema Quantencomputing, weil das halt, ja, so eine grundsätzliche, ein Computer löst einfach eine Faszination beim Menschen aus, ist vielleicht am nächsten zu verstehen, in Anführungszeichen. Aber es gibt halt auch Hype bezüglich der anderen Quantentechnologien, so frei nach dem Motto Q-Cells, also habe ich jetzt Quantenkommunikation, Quantensensing, das ja, liest sich auch gut und erzeugt sicherlich auch Klicks fürs eigene Medium. Egal aber, wie man dazu stehen mag, Fakt ist, dass weltweit die Regierungen nicht unerhebliche Fördermittel bereitstellen für die Weiterentwicklung und Erforschung von Quantentechnologien.
Genau, da haben wir jetzt euch einfach mal ein paar Zahlen zusammengesammelt, was jetzt insbesondere Fördermaßnahmen durch die Bundesregierung angeht. Da wurde insbesondere 2018 ein Rahmenprogramm aufgesetzt, das nennt sich Quantentechnologien von den Grundlagen zum Markt. Und im Rahmen dieses Programmes werden 650 Millionen Euro bereitgestellt für die Erforschung von Quantentechnologien. Und dieses Programm wurde Anfang 2020 auch nochmal aufgestockt um zusätzliche 300 Millionen Euro.
Dann kam noch dazu, ja, Mitte 2020 im Rahmen des Corona-Konjunkturpakets, was insgesamt ein Volumen von 130 Milliarden Euro hatte, kamen davon 2 Milliarden auch nochmal für Quantentechnologien dazu.
Genau, also da hat die Pandemie auch der Forschung von den Quantentechnologien nochmal einen Schub gegeben, indirekt. Und ja, insbesondere von diesen 2 Milliarden Euro aus diesem Konjunkturpaket sind insbesondere 878 Millionen Euro für die Entwicklung von Anwendungen für Quantencomputing in der Wirtschaft. Das heißt, man versucht da wirklich dann von den Grundlagen her Anwendungen zu schaffen, die in der Wirtschaft dann auch sinnvoll eingesetzt werden können. Und ja, Hintergrund ist letztendlich immer, dass man die technologische Souveränität in Deutschland bzw. der EU einfach haben möchte, was diese Quantentechnologien angeht. Gerade vor dem Hintergrund, dass jetzt beispielsweise was die künstliche Intelligenz oder Cloud Computing angeht, da sehr stark der Markt in China und USA aufgehangen ist. Und man wollte jetzt einfach sicherstellen, dass jetzt bei dieser neuen Quantentechnologie eine sehr gute Marktposition jetzt auch in der EU da ist.
Ja, und auch nicht zuletzt Stichwort sichere Datenübertragung. Da wird der eine oder andere auch schon Horrormeldungen gehört haben, dass Quantencomputer in Zukunft bestehende Verschlüsselungsverfahren angreifen können. Das ist natürlich auch ein Feld, wo da die nationalen Regierungen bestrebt sind, möglichst ja, te die Technologieentwicklung voranzutreiben.
Ja,
Aber dazu
Beispiel, da
werden wir auch
gab es ja auch
später.
den großen Streit zwischen Cisco oder Huawei, was es jetzt für die 5G-Netze anging. Da hat man ja schon gemerkt, dass es gerade bei solchen wichtigen Infrastrukturen eigentlich wünschenswert wäre, dass man dann nationale Firmen hat oder zumindest europäische Firmen, die in der Lage sind, dann die Infrastruktur auszurüsten.
Richtig. Fest steht, dass diese neuartigen Quantentechnologien ziemlich aussichtsreich sind, auch wenn der technologische Reifegrad gerade noch in den meisten Fällen relativ gering ist und noch nicht genau klar ist, zu welchem Zeitpunkt sie dann einen Vorteil gegenüber bestehender Technologien liefern werden. Aber wir haben zumindest völlig grundlegend neuartige Konzepte, die wir nutzen können für die Entwicklung dieser Technologien. Also wie zum Beispiel die Verschränkung, wo stark vereinfacht gesagt Teilchen wie Atome trotz ihrer räumlichen Entfernung miteinander gekoppelt sein können, sodass wenn man jetzt das eine an Punkt A in irgendeiner Weise manipuliert, das andere an Punkt B eben auch was davon erfährt, von dieser Manipulation. Wir haben die Superposition, also auch Überlagerung genannt, die es letztlich ermöglicht, dass so ein quantenmechanisches Teilchen verschiedene Zustände gleichzeitig einnehmen kann. Man muss halt sagen, also trotz dieser tollen physikalischen neuartigen Konzepte ist halt der Begriff der Revolution einfach ziemlich stark gewählt und auch eher etwas reißerisch.
Was natürlich abgesehen von diesen rein theoretischen Überlegungen zu den Quantentechnologien noch weiterläuft, ist natürlich dann auch die Entwicklung der dafür nötigen Technologien hinsichtlich der Umsetzung dann von solchen Apparaturen. Also da sind beispielsweise zu nennen Laser- oder Vakuum- und Kühltechniken. Also gerade was jetzt beispielsweise dieses Quantencomputing angeht, da sieht man da relativ häufig dann diese großen Kryostaten, wo im Prinzip mit flüssigem Helium die Quantencomputer gekühlt werden. Also da passiert auch ganz viel Technologieentwicklung noch nebenbei. Und insbesondere zu nennen ist da die Mikrointegration und Photonik, wo halt wirklich versucht wird, dann optische Strukturen und optische aktive und passive Elemente auf einen Chip zu bringen, um das Ganze möglichst klein zu bekommen und dann wirklich auch marktreif, sodass man das in großen Stückzahlen rausgeben kann. Genau, und letztendlich für diese neuen Quantentechnologien nutzen wir im Prinzip auch diese Beiträge aus den Quantenrevolutionstechnologien der ersten Generation.
Und jetzt galt es natürlich, Christoph, du hattest ja jetzt einige sogenannte Schlüsseltechnologien oder Enabling-Technologien, werden sie im Englischen genannt. Jetzt galt es, die zu zusammengesetzten Systemen zu vereinen und in Anwendung zu bringen. Da gibt es natürlich auch regional gesehen Unterschiede. Also die USA haben dann vielleicht mit Firmen wie IBM oder Google die Möglichkeit, so einen Quantencomputer beispielsweise aus einer Hand zu fertigen. In Europa hat man da so ein bisschen verstreute Expertise. Aber unabhängig von dieser Integrationsfrage und wie die einzelnen Komponenten dann letztlich zusammenwirken, vielleicht nochmal einen Schritt zurückgegangen, inwieweit dann eigentlich die Quantentechnologien der zweiten Revolution klassisch bestehende Industriefelder zukünftig bereichern können oder auch um neue Möglichkeiten erweitern. Also letztlich, was bringt mir dieser Zusatz Quanten, Quantenkommunikation, Quantenmeteorologie, Computing und so weiter?
Genau, und dafür wollten wir euch jetzt einfach mal noch kurz diese drei wichtigen Säulen erläutern, in die man diese Quantentechnologien einteilen kann. Also die Quantensensoren, die Quantencomputer und die Quantenkommunikation. Und ja, fangen wir einfach mal mit den Quantensensoren an. Also da geht es im Prinzip darum, dass man diese gut kontrollierten einzelnen Quantensysteme nutzen kann, um beispielsweise hochpräzise Messungen durchzuführen im Sinne von, sagen wir mal, Beschleunigung oder Rotation. Das heißt, das könnte man dann anwenden für, sagen wir mal, eine GPS-freie Navigation, sodass man dann in seinem Auto beispielsweise mal in der Zukunft nicht mehr angewiesen ist auf Satelliten. Oder es gibt auch Anwendungsmöglichkeiten in der Geodäsie, wo man dann beispielsweise die lokale Fallbeschleunigung sehr gut bestimmen kann und dadurch Rückschlüsse schließen kann auf die hydrologischen und geologischen Gegebenheiten in der Erdkruste. Ja, ein weiterer Bereich sind dann beispielsweise in der Medizin hochsensible Messungen von elektromagnetischen Feldern. Das kann dann beispielsweise genutzt werden, um Hirnströme zu vermessen und neurodegenerative Krankheiten zu diagnostizieren. Ja, und das ist jetzt so die Quantensensorik. Ich weiß nicht, Benedikt, magst du was zum Quantencomputing erzählen?
Genau, beim Quantencomputing auch da wieder das Quanten mal kurz aufgeschlüsselt. Also klassische Computer haben ja als Informationseinheit, mit der sie rechnen, die Bits. Bei den Quantencomputern oder beim Quantencomputing sind es dann nun die Quantenbits. Ja, was macht das Quantenbit anders? Das Quantenbit wird erstmal natürlich technisch anders realisiert durch, wie vorhin angesprochen, kleine, ja, quantenmechanische Teilchen wie Atome, Elektronen, Photonen. Und eben über diese Realisierung werden dann auch wieder die erwähnten Effekte wie die Superposition oder die Verschränkung nutzbar. Und damit entsprechend auch neuartige Rechenmethoden. Allein wenn man an die Informationsverarbeitung denkt, ist es ja bei dem klassischen Computer vereinfacht gesagt so, wenn der Register ausgelesen wird, dann passiert das in der Regel sequenziell, wenn die Bits nacheinander durch Schaltkreise verarbeitet. Beim Quantencomputer besteht aufgrund dieser Prinzipien Superposition, Verschränkung die Möglichkeit der parallelen Informationsverarbeitung. Und damit werden dann entsprechend auch andere Algorithmen zur Lösung von mathematischen Problemen möglich. Problem ist allerdings, dass diese Qubits, deren technische Realisierung ziemlich kompliziert, schwierig ist, weil müssen eben von der Umgebung abgeschirmt sein. Kleinste Temperaturschwankungen beispielsweise können da schon den Zustand beeinflussen. Und wir wollen ja, wenn wir rechnen, mit einem Computer zuverlässige und reproduzierbare Lösungen. Und insofern, ja, ist da noch einiges an Forschungs- und Entwicklungsarbeit zu leisten. Derzeit ist es eben so, dass man viele physische Qubits versucht zu verknüpfen, um eben ein logisches Qubit zu erzeugen, was dann halt, mit dem man dann zuverlässige und reproduzierbare Lösungen erzielen kann. Aber es ist halt auch so, dass man für ein logisches Qubit noch derart viele physische Qubits braucht, dass gerade ein praktischer Einsatz von Quantencomputern noch nicht wirklich, beziehungsweise eine Überlegenheit eines Quantencomputers gegenüber einem herkömmlichen Rechner noch nicht erzielt werden kann. Und derzeit spricht man dann in dem Zusammenhang auch von der sogenannten NISQ-Ära, aus dem Englischen Noisy Intermediate Scale Quantum Ära, wo versucht werden muss, erste Proof of Concepts mit den bestehenden sogenannten verrauschten Qubits umzusetzen. Und langfristig ist eben das Ziel, Fehler korrigiert rechnen zu können und dann mit mehreren logischen Qubits Probleme zu implementieren.
Genau, du hattest ja jetzt gerade schon das Wort gesagt, Überlegenheit. Also das ist letztendlich der Zustand, an dem man dann landen möchte am Ende mit den Quantencomputern, dass halt bei ganz gewissen Problemen, die halt für die heutigen klassischen Computer schwer zu lösen sind, der Quantencomputer helfen kann. Und da muss man aber sagen, man ist da jetzt noch nicht so weit, dass man da tatsächlich für praktische Anwendungen so eine Überlegenheit zeigen konnte. Also das sind alles noch momentan theoretische Spielereien. Genau, letztendlich, was halt wichtig ist bei dieser ganzen Entwicklung, man sollte jetzt nicht allein nur auf die Anzahl der Qubits schauen bei den Quantencomputern. Das ist jetzt nicht das alleinige Maß der Dinge, sondern es gibt da auch noch weitere Kriterien, wie beispielsweise die Qubits miteinander vernetzt sind. Also es hilft einem nichts, wenn man irgendwie Milliarden von Qubits hat und die dann aber nicht miteinander wechselwirken können. Das heißt, diese Vernetzung ist ein wichtiger Aspekt und dann auch noch ein ganz anderer Aspekt, den hast du ja auch schon genannt mit diesem verrauschten Qubits. Wie lange kann so ein Qubit eigentlich seinen Zustand halten? Das ist halt ganz wichtig, dass diese Quantencomputer sehr gut isoliert sind und diese Zustände lange halten können, um im Prinzip längere Rechenoperationen und letztendlich auch komplexere Algorithmen durchführen zu können.
Das ist ja mitunter auch der Grund, warum wir da in Pressefotos diese riesigen Apparate sehen. Diese riesige Kühltechnik ist das ja letztlich. Und der eigentliche Quantenchip, der ist so groß vielleicht wie ein Fingernagel.
Genau.
Und ja, auch als wir da vorhin über die technologische Souveränität kurz sprachen, kam ja schon auf, dass Quantencomputer aufgrund ihrer neuartigen Funktionsweise aktuelle Verschlüsselungsverfahren für Datenübertragung bedrohen können. Und aus diesem Szenario heraus ist unter anderem das Feld der Quantenkommunikation bereichert.
Genau, also da geht es im Prinzip immer um diese sogenannte Quantum Key Distribution. Das heißt, diese Schlüsselverteilung, die man über einen quantensicheren Kanal dann machen möchte. Hintergrund ist einfach der, dass die heutigen Verschlüsselungen, die wir jetzt verwenden, die basieren auf sogenannten asymmetrischen Schlüsseln, also die sogenannte Public Key Cryptography. Und diese Public Key Cryptography wird halt auf absehbare Zeit dann von Quantencomputern gebrochen werden können. Das heißt, man muss dann einen Übergang machen zu neueren Schlüsseln, die im Prinzip gegenüber Quantencomputern sicher sind. Und diese Schlüssel müssen dann aber durch diese sogenannte Quantum Key Distribution über einen quantensicheren Kanal verteilt werden. Das heißt, letztendlich geht es jetzt nicht darum, dass man terabyteweise Daten mit dieser Quantenkommunikation verschicken möchte, sondern es geht wirklich nur um diesen Schlüsselaustausch. Die Daten selber werden dann wieder über einen ganz klassischen Kanal verschickt.
Genau, und eine Möglichkeit der Quantenschlüsselerzeugung ist, einzelne Lichtquantenpaare zu erzeugen über Laser und Kristall. Da kann man beliebig tief einsteigen, aber die Idee ist es eben, dass diese Lichtquanten verschränkt sind und dadurch dann Angriffe detektiert werden können.
Genau, sobald jemand in der Leitung ist und da die Information abhört, wird es im Prinzip für den Empfänger oder den Sender sichtbar und man kann dann die Kommunikation unterbrechen und genau dadurch halt feststellen, dass abgehört wurde.
Ja, eigentlich bei sämtlichen Themen, Christoph, die wir jetzt gerade mal wirklich im Schnelldurchlauf angerissen haben zum Thema Quantentechnologien, gibt es halt wirklich so viel mehr zu reden und ins Detail zu gehen. Und dass man da eigentlich beliebig tief einsteigen kann, je nach Thema. Und aus diesem Grund werden wir auch je nach Fachthema unterschiedliche Experten, Expertinnen als Interviewgäste im Gespräch haben. Und die Liste an Themen, die bei uns eigentlich auf dem Schreibtisch liegt, die wächst wirklich jeden Tag. Und ja, wir sind da sehr euphorisch, dann in den nächsten Folgen mit euch über Themen wie Programmierung eines Quantencomputers oder die aktuelle Förderlandschaft von Quantentechnologien im Allgemeinen sowie das Ökosystem für Quantentechnologien zu sprechen. Und wollen damit dann auch eure Aufmerksamkeit nicht weiter strapazieren, sind quasi am Ende der ersten Folge.
Genau, und falls ihr jetzt am Ende der Sendung noch Kommentare oder Vorschläge für die nächsten Sendungsthemen habt, könnt ihr die gerne an quantenradar@iit-berlin.de schicken. Ja, und ansonsten vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und würde uns sehr freuen, wenn ihr demnächst wieder einschaltet.
In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal, Quantenradar.
Macht's gut. Tschüss.